Ich möchte dir heute in dieser Folge Eva Kator vorstellen. Eva ist die Gründerin von der Marke Psychedelic Breath. Sie arbeitet, wie der Name schon sagt, auch mit dem Atem, und Eva ist ein ganz feiner Geist. Ich liebe ihre Art, die Welt zu sehen und ihre Art, die Spiritualität zu beschreiben. Ich habe selber nicht erwartet, aber wir sind total tief getaucht und haben über Bewusstseinsebenen, über die seelischen Entwicklungen und auch über den Zugang zu unserem eigenen Purpose, wie Eva das sagt, gesprochen. Mich hat diese Folge sehr inspiriert und ich bin mir sehr sicher, sie wird dir sehr gefallen. Falls Sie uns noch nicht kennen, mein Name ist Anastasia und mir gehört dieser Podcast Mind Punk on Air. Ich begleite und treffe und beobachte und fühle Menschen, die aus ihren Hürden im Leben ihren eigenen Weg bauen. Ich liebe es, diese Menschen einzuladen. Ich liebe es, noch mehr zu erfahren, wie ein gutes Leben gehen kann. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge und freue mich über alle Kommentare und Zuschriften, die ich bekomme.
Willkommen im Podcast von Anastasia Umrich. Mind Punk on Air, where future thinkers drop the mic.
Ich freue mich so sehr, dich kennenzulernen heute. Viele Grüße aus Hamburg. Ich bin in Hamburg. Wo bist du?
Ich sitze hier in meinem Wohnzimmer in Berlin.
Berlin, sehr, sehr schön. Ich habe dich schon lange, ich sag mal, im Blick. Also ich folgte schon länger dir und deiner Arbeit. Fand dich immer sehr faszinierend. Schon seit ein paar Jahren kenne ich dich und habe jetzt große Lust gehabt, dich persönlich kennenzulernen. Und mein Podcast ist ja so eine super Bühne, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die man quasi, weiß, auf einen Kaffee treffen würde. Und ja, ist eine gute Gelegenheit. Ich habe total Lust, mehr über dich zu erfahren, über deinen Weg, über deinen Wandel, weil ich weiß gar nicht so genau, wer du warst, bevor du zu der Atemarbeit gekommen bist.
Das ist eine Ich wollte gerade sagen, wenn ich das noch wüsste, ich habe das Gefühl, dass ich in diesem Leben, es geht dir vielleicht ähnlich, 10 bis 20 Leben schon gelebt habe und verschiedene Rollen gelebt habe. Also bevor ich Psychedelic Breath entwickelt habe, das war vor ungefähr 9 Jahren, war ich eigentlich genauso, wie ich jetzt bin. Ich hatte nur andere, sage ich mal, Berufe und Berufungen. Ich habe oft meine Berufung zum Beruf gemacht und ich habe davor tatsächlich lange, viele Jahre Yoga unterrichtet, habe 2 Yoga-Stile entwickelt, einer mit elektronischer Musik, wie jetzt auch mit Psychedelic Breath, und einer mit Kunst. Yoga meets Art. Wir haben Yoga in große Galerien gebracht und Museen. Also wir, ich. Und davor habe ich, und dazwischen bin ich an diese Gabe rangekommen, die ich auch in mir trage, und das ist, Menschen zu lesen und zu verstehen, warum sie hier sind. Und die habe ich auf dem Dancefloor beim Raven erkannt, als ich da so mit ein bisschen Unterstützung von einem kleinen Mezcal-Shot oder einem Wodka-Shot plötzlich anfing. Vielleicht sind es energetische Persönlichkeitszüge zu verstehen, und daraus hatte ich das Purpose-Coaching entwickelt. Das heißt, davor gab es noch ein paar andere Karrieren und Rollen. Ich war da so Anfang 40, als ich mit dem Purpose-Coaching losgegangen bin, weil so wie du gerade das gesagt hast, ich damals dachte, wenn ich jetzt diese Gabe habe, dass ich Menschen wie lesen kann und ihnen helfen kann, zu verstehen, wer sie sind und vor allem, was sie hier zu geben haben, dann ist es ja blöd, dass man das nur aus mir rauskriegen kann, wenn ich die Leute kenne. Und dann habe ich eine Webseite geschrieben, meine erste eigene Webseite, und da war das Purpose Coaching mit drauf. Und dann kam Yoga, und das lief so parallel, und dann ist Psychedelic Breath geboren worden. Vielleicht so als kleiner Ausflug in mein vergangenes Ich.
Ja, super spannend. Und ich würde gerne noch ein bisschen weiter zurückgehen. Also ich suche gerne nach dem Punkt, wo du vielleicht auch als Kind schon oder Jugendliche gesehen und gefühlt hast, ich kann euch sehen und fühlen. Und wie dieser Moment war, weil, also ich, während du so gesprochen hast, ich konnte so richtig was fühlen in meinem Körper und habe dann so gedacht, ah, was war denn so der Kern, die Öffnung? Weil nach meiner Erfahrung gibt es ja immer wie so einen Knackpunkt, wo man beginnt oder nicht mehr aufhören kann, sich zu öffnen. Weißt du?
Ja, total. Ich nenne das also den Weg dorthin habe ich einmal mit From Pain to Purpose beschrieben. Also diese Knackpunkte waren für mich oft mit einer gewissen Form von Schmerz verbunden, teilweise ein körperlicher Schmerz durch ein Kranksein, teilweise ein emotionaler Schmerz. Aber ich sag mal, die Initiierung, von der du vielleicht sprichst, dieses Verstehen das, irgendwie Wissen das, verstehen tut man es nicht immer, aber dieses Knowing, so nenne ich das, Wissen,
genau,
das war schon als Kind da und es wurde dann extrem schnell durch den Verstand und andere Faktoren wie so unterdrückt. Aber als Kind, ich weiß das noch ganz genau, ich hatte nie Role Models. Ich hatte keine Poster mit bei der Popstars oder ja, so Role Models in meinem Zimmer, aber ich hatte ein Poster. Und dieses Poster war tatsächlich ein gezeichnetes weißes Pferd, das so halb fliegend da dargestellt war. Sehr großes Poster. Es hing über meinem Bett und jeden Abend lag ich im Bett und habe im Endeffekt, so hat sich jetzt im Nachhinein angeführt, wie so telepathische Zwiesprache mit diesem Pferd gehalten. Und über diese Zwiesprache ist mir sehr viel später bewusst geworden, habe ich mich eigentlich krass mit meiner inneren Stimme unterhalten. Und das war sehr fantasievoll damals als Kind und das habe ich niemand erzählt, niemals. Nicht, dass ich Angst hatte, es war einfach nicht nötig. Und dann kam so die ganze, Schule, Erziehung, dieser Fokus auf andere Fähigkeiten, diese auch, was ich leisten kann, wie ich lernen kann, was ich lernen möchte, wie ich studieren möchte, was ich studieren möchte. Es waren große Fragen für mich, die ja auch durch mein Elternhaus ganz sicher kamen, aber vor allem auch, weil da ging es immer darum, zu überleben. Und Wissen ist eine Form von Überleben. Das war eben ein großer Faktor, der da lief, weil meine Eltern beide nicht studieren konnten, weil sie kein Geld hatten, die Familien kein Geld hatten, geflüchtet sind. Ja, da war halt keine Mittel da. Und ich war dann so die Erstgeborene, auch die besser leben, nicht nur überleben, sondern vielleicht leben sollte. Ich glaube, das schwang immer so ein bisschen mit. Nicht so laut, aber so ein bisschen. Wie bei uns, vielleicht vielen von uns in unserer Generation.
Ja.
Weil wir die erste Generation sind nach dem Krieg, die rausgehen konnte und auch fragen durfte, was wollen wir eigentlich? Studieren, lernen, arbeiten, kreieren. Und ich war da so an der Front sozusagen. Und diese innere Stimme, die war aber nie weg. Die blieb immer da. Und die hat mir damals auch zugeflüstert, dass ich unbedingt was ganz Verschwommenes machen soll, nämlich mit Menschen arbeiten. Also, ja.
Right.
Was macht man da jetzt damit? Ja. Und ich habe damals durch diese Stimme, die mir immer wieder zugeflüstert hat, auch, ich glaube, oftmals übertönt von einer anderen Stimme, die gesagt hat, du musst und schneller und härter auf eine gewisse Art und Weise, hat diese feine innere Stimme mir damals Psychologie gesagt. Ich bin wie so eine Irre losgegangen und habe gesucht, wo kann man Psychologie studieren, wie komme ich da überhaupt rein, wie macht man so ein NC nochmal schnell, ja, in den letzten Jahren der Schule, dass man da reinrutscht ins Studium. Und diese innere Stimme ist auch das, was ich jetzt in Psychedelic Breath unterrichte. Und es ist das, was immer da ist, auch in den Momenten, die mir wehgetan haben, wo ich nicht mehr weiter wusste oder wo ich mich so verrannt habe in die andere Stimme, die sehr viel will. Ja, sehr viel härter war mit mir. Da habe ich sie oft nicht gehört.
Woher kommt der Nachname eigentlich?
Kacor ist, also es könnte aus Polen kommen, aber es kommt tatsächlich aus der Tschechei.
Ah, okay, weil ich dachte aus Polen, ja. Und was meinst du, könnte es auch sein, dass diese harte Stimme, von der du eben gesprochen hast, dass es auch eine Stimme deiner Ahnen gewesen sein könnte?
Ich finde schon, dass du auch eine krasse innere Stimme hast, Anastasia. Weißt du, ich wusste das lange nicht, das, was du gerade so locker flockig aussprichst, das wusste ich lange, lange nicht. Und ich weiß schon sehr viel, weil ich mich sehr viel beschäftigt habe mit allen möglichen Dimensionen und der Seele und Heilung. Und ich habe, und Spiritualität, und ich habe erst in den letzten 2 Jahren immer wieder auch Readings gehabt, Akashic Record Readings, Theta Healing Sessions mit meinen Heilern, mit denen ich regelmäßig arbeite, auch für mein Conscious Business arbeite. Plötzlich kam immer wieder dieses, du hast auch in meiner Iris, sieht man das? Ich habe jemanden, der meine Iris liest, auch auf Krankheiten und auf, wie können wir gut uns aufstellen. Und die haben alle gesagt, das ist in der Ahnenlinie mit drin und ich trage das mit und das ist schon so gelebt worden. Und ich bin mit das Ende dieser Ahnenlinie. Ich habe keine Kinder, meine Schwester hat keine Kinder. Es gibt nicht mehr so viele von unserer Familie. Das heißt, wir haben damit auch andere Aufgaben auf den Weg gegeben bekommen. Als zum Beispiel scheinbar Familie zu bauen, Kinder zu haben, in eine Mutterrolle zu gehen. Wir haben, glaube ich, eine andere Mutterrolle, meine Schwester nicht. Aber dieses Thema von von da in der Ahnenlinie liegt ganz viel Schmerz und da liegt ganz viel Härte und da liegt scheinbar auch ganz viel Frauen, die nicht so ihren Weg gehen konnten, wie sie es vielleicht hätte tun können in 2020 damals oder 2015, was bei mir so anfing. Ja, würde ich sagen, ist da.
Ja, genau. Ja, ich finde es, also das ist ja auch eine meiner Fähigkeiten und ich gehe jetzt erst so richtig damit in die Öffentlichkeit, aha, dass ich eigentlich so wirklich Menschen sehen kann und zwar sehr, sehr schnell und zwar nicht nur Menschen, also nicht nur das Seelische, sondern ich kann wirklich oben, unten, also andere Dimensionen und auch die Anlinien kann ich sehen. Mhm. Genau, und ich offenbare mich immer mehr damit und ich kann es gar nicht mehr zurückhalten und während du gesprochen hast, habe ich gedacht, es sind doch die Ahnen, die durch sie wirken und nicht immer positiv, das kann ich mir auch vorstellen, dass auch diese weibliche Härte, die durch uns Frauen, ne, die dann so durchkommt und man denkt so, hä, warum bin ich denn so hart, so mit anderen oder zu mir selbst? Ja. Das ist einfach so die Ahnenlinie, die einfach nicht anders kann teilweise.
Ja. Aha. Ja, und das beschreibt so meine ersten 40 Jahre. Ich bin jetzt 48 und jetzt, so wie ich unterrichte, ich habe auch gerade mein Teacher-Training, ich bilde ja Außenseiter-Kurs abgeschlossen, die Woche, volle Woche mit meinen 22 neuen Lehrern. Und da ist so viel Liebe jetzt da. Es ist so viel Weichheit durch die Praxis des Psychedelic Breath-Gebens entstanden, aber auch das Menschen unterstützend. Also immer, wenn ich Menschen unterstütze, in ihren Purpose zu gehen, was in diesem Falle mit Psychedelic Breath geschehen darf bei den Lehrern, die ich ausbilde, da kommt ganz viel Weichheit und Kindness. Und das weiß ich, weil es mir so wiedergespiegelt wird. Und in dieser Rolle kann ich das, bin trotzdem strukturiert und wir gehen nach vorn so, ne? Aber es ist ja, Liebe da und ein Erlauben da und ein Unterstützen da, was ich, sag ich mal so, vielleicht eher weibliche Qualitäten spiegeln, energetisch betrachtet. Und das ist jetzt so neu in meinem Leben und ich merke auch zum ersten Mal, ich habe was ganz Verrücktes gemacht. Ich habe die nächsten 2 Wochen was in meinen Kalender geschrieben, was ich da noch nie drin hatte. Da steht Urlaub. Ich habe da Urlaub reingeschrieben, weil mein Business-Coach mir das gesagt hat. Werde ich es machen? Ich glaube, ich werde es zum Kreieren nutzen, muss ich zugeben. Aber es geht, ne? Ich bin nicht so der Faulenz-Typ, aber so dieses, ich muss jetzt nicht in den Call und das habe ich seit Jahrzehnten, seitdem ich selbstständig bin, zumindest nie gemacht. Wenn ich gereist bin, habe ich gearbeitet mit Liebe. Ich hatte halt einen Gig, so nenne ich meine Psychedelic Breath Sessions, whatever, in Mexiko, in den USA, wo ich auch immer war. Aber ich hatte immer eine Mission. Und dieses Thema Muse und Weichsein mit sich selber und Empfangen, so wie du das da gerade tust, weil deine Psychic-Fähigkeiten zu dir kommen, das ist ja ein Empfangen, das ist ein Erinnern und es ist kein Machen.
Mhm. Ja, das ist viel mehr in der Präsenz. Also je präsenter ich bin, desto mehr kann ich dich auch wahrnehmen. Ne? Also je mehr ich verankert bin, desto mehr fühle ich auch. Und gleichzeitig, während du gesprochen hast über Thema Urlaub oder Terminfreiheit, da habe ich gedacht, ey, ich glaube, ich mache das auch. Also ich bin da genauso. Nehme ich da überhaupt nicht raus. Ich habe total Probleme mit Terminfreiheit und ja, keine Ahnung, auch mal nichts zu kreieren. Es ist total schwer für mich. Und vor allem, man kann sich dem auch nicht so entziehen, wenn man so kreativ auch ist, ne?
Ja, und das ist auch in unserer Natur. Und das darf sein. Ich habe für mich es umgewandelt, indem ich eben zwar Urlaub drinstehen habe, das heißt aber einfach nur der Kalender ist geblockt, aber was ich mir sage, es ist Muse-Zeit.
Ja.
Und Musing, alle Künstler haben diese Momente, wo sie Kreation empfangen, Schöpfung empfangen. Und das geschieht manchmal durch andere Menschen als Musen, aber doch auch eben oftmals ja auch sogar in Momenten, wo man viel Schmerz hat. Und wenn man viel Schmerz hat, dann hat man plötzlich Zeit. Also kann man halt nicht was anderes machen, wenn es jetzt körperlich ist oder auch emotional. Wann schreiben denn die großen Autoren ihre Bücher? Vor allem die Heilungsbücher? Naja, ganz sicher nicht, wenn es ihnen super gut geht und 1000 Termine anstehen, sondern wenn es etwas zu lösen gilt.
Ja, super spannend. Ich erinnere mich noch an meine eigene Zeit des Schmerzens. Und dann hatte ich so einen Moment, das weiß ich noch, da hatte ich total Angst, dass es mir irgendwann gut geht. Weil dann dachte ich, oh Mann, was mache ich denn dann? Heute geht es mir gut und ich kann allen sagen, die uns zuhören, Die Kreativität verändert sich und sie wird aber noch besser, weil die Stabilität eine andere da ist. Aber ich erinnere mich noch an diese Gedanken und auch so, oh Gott, was mache ich denn, wenn der Schmerz weg ist? Ja. Lass uns doch nochmal zurück an den Moment, wo du Psychologie studiert hast. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. So, und dann saß du da in der Uni und hast wahrscheinlich durchgezogen.
So durchgezogen, aber sehr lange gebraucht, weil ich so viele Praktika gemacht habe, weil ich nicht ganz genau wusste, in welchem Beruf ich damit möchte. Und ich wollte eigentlich Psychotherapeutin werden, weil ich weiß, I can do this. Ich sehe Menschen, ich kann heilen. Ich wusste das. Und dann bin ich in die Psychiatrie und habe Praktika gemacht zu den Schizophrenen in der Abteilung, Essgestörten. Und das war so schrecklich, nicht wegen den Patienten, sondern für die Art und Weise, wie das da ablief. Und nicht, dass man als Psychotherapeutin in der Psychiatrie arbeiten muss, aber wenn man eine Psychotherapeutenausbildung damals gemacht hatte, nach dem Psychologiestudium, wo man auch erst mit 30 fertig ist, musste man auch nochmal sehr viel Geld zahlen und musste ein Jahr in die Psychiatrie. Und ich war so möchte ich nicht arbeiten. Da fehlt irgendwas. Irgendwas fehlt da. Und viele Jahre später ist mir aufgefallen, das, was du vorher gesagt hast, dass du so langsam beginnst, das zu zeigen, was in dir als Gabe lebt. Für mich war es das Wort Seele. Mir hat der Aspekt und die Dimension der Seele in der Therapie gefehlt, ohne dass ich das gecheckt habe, was der Aspekt ist. Und dann habe ich entschlossen, ich werde nicht in die Therapie gehen. Und habe dann halt geguckt, oder Leadership Development, Entwicklung. Und habe lauter Praktika gemacht. Ich wollte verstehen, wie fühlt sich das an. Bin dann nach dem Psychologiestudium, habe das abgeschlossen mit dem Diplom, da war ich Anfang 30. Und habe was ganz anderes gemacht. Bin Markenstrategin geworden, weil ich das super spannend fand. Das gab es noch nicht in Deutschland. Dachte, das ist was Geiles für den Kopf. Man kann kreativ sein, man darf entwickeln. Ich wusste nicht, dass man immer die Königin in allen Agenturen ist, weil in den Werbeagenturen, wenn man Strategin ist, dann hat man immer ist man halt immer in so einer Position, der sehr angenehm ist, aber ist auch sehr arbeitsintensiv. Und das habe ich dann 3 Jahre gemacht, bis ich einen krassen Burnout erlebt habe.
Und tatsächlich weil du kurz falsch abgebogen bist auf der seelischen Ebene. Ne?
Es ist so spannend. Ich frage mich das tatsächlich, Anastasia. Ist das falsch? Oder, also kann man das so sagen, weil es liegt so auf der Hand? Ich glaube, es geht nicht immer ums Was wir machen, sondern wie wir es machen. Und natürlich, warum war ich so gut in der Markenstrategie? Weil ich die Menschen gefühlt habe. Weil ich verstanden habe, was die eigentlich sagen wollen. Weil ich übersetzen konnte, was das gesamte Marketing eigentlich irgendwie denkt. Und ich habe es halt in eine Präsentation gebaut, in eine Strategie umgewandelt. Es waren eigentlich da schon diese Fähigkeiten. Wie? Das Wie war so auch sehr männlich in der Umsetzung. 4:30 Uhr aufstehen, zu IKEA nach Frankfurt fliegen, 8 Stunden Workshop halten, mich fast übergeben, weil es halt so anstrengend, so viel Energie. So früh aufstehen, ich hasse früh aufstehen. Ich bin nicht so früh aufstehen, bin auch nicht so spät aufstehen, aber 4:30 Uhr ist für mich.
Ja.
Ich habe später zu meinem Manager gesagt, wenn irgendjemand mich bucht, ich werde niemals vor 9 Uhr in ein Flugzeug steigen, das müsstest du bitte reinschreiben in die Vertragsbedingungen. Also ich war schon so traumatisiert davon. Und dann ist mein System kollabiert. Aber es war nicht nur die Arbeit an sich, sondern ich hatte eine Essstörung mit 16. Ich habe wie wahnsinnig Sport gemacht, bis ich Anfang 30 war, da habe ich es gecheckt, was man da eigentlich macht, nämlich Raubbau. Ich habe praktisch mein Cortisol-Level, mein Stresshormon-Level so erhöht über nicht nur 3 Jahre Arbeiten, sondern 15 Jahre, 10 Jahre. Und ich bin ein sensibles Wesen, das heißt auch körperlich sehr. Das heißt, da ist es kollabiert. Was aber eine richtig gute neue Spur dann gemacht hat, wie du es auch gesagt hast.
Genau.
Ich konnte es aufgeben. Ich konnte diese erste Berufsspur aufgeben dadurch. Weil Arbeitslosengeld, Burnout, 1 Jahr weg vom Fenster. Nachhinein gut.
Ja, im Nachhinein ist immer alles gut. Ich weiß, aber du meintest vorhin, gibt es falsche Wege? Und ich glaube, jein. Einerseits braucht man ja das Scheitern und das Abbiegen, damit man überhaupt, ne, Polaritäten, damit du überhaupt weißt, das ist der richtige Weg, musst du die falschen kennen. Also du musst es ja im Körper auch unterscheiden können, das nicht gut oder das ist falsch für mich, ja. Und das funktioniert ja nur, auf allen Ebenen, auch in Beziehungen. Du kannst ja nur erfahren, wer ist gut für mich, wenn du jemanden hattest, der nicht gut für dich war.
Es ist, irgendwann kam für mich so eine Formel für Purpose raus, weil ich mich lange mit Purpose, was ist unsere Berufung, unser Calling, unser Purpose beschäftigt. Und die geht so, und das spiegelt genau das wider, was du sagst. Erinnere dich, wer du bist und vor allem, wer du nicht bist.
Genau.
Und dann teile das, wer du bist, oft und viel, und sei damit of service. Diene damit also anderen Menschen. Weil erst wenn wir das teilen, wer wir sind, können wir in diesen Zustand von Erfüllung gelangen. Wenn wir es teilen dürfen und damit anderen dienen können. Und dieses, wer du nicht bist, ist in dieser Abbieger. Ne? Ich war nicht Agenturmensch. Ich war nicht klassische Beruf, ja, eine klassische Karriere. Ich habe danach alle meine Berufe selber erfunden. Wusste ich ja nicht davor. Und ich war nicht so hardcore arbeiten zu müssen gegen meinen Rhythmus.
Ja.
Und auch in einem Thema, was mir nicht so viel Sinn geschenkt.
Genau, verstehe. Dann bist du zusammengebrochen und dadurch aufgebrochen.
Ja.
Und du weißt, du hast ja schon gemerkt, ich stelle tiefe Fragen, weil ich liebe das einfach in die Tiefe zu gehen, weil das, ich sag mal, die normalen Fragen ist zwar auch schön, aber ich will, das ist so mein Purpose sozusagen, ich will das dahinter von dem dahinter, fühlen und auch erfahren. Und okay, weißt du, was mir gerade durch den Kopf ging? Ist ja alles schön und gut, ne? Das hört sich immer so gut an. Ja, dann bin ich zusammengebrochen.
Ja.
Und dann dies und dann das, halalala, und hallo, hier bin ich. Ja? Weil so sieht das oft aus. Also wenn ich meine Geschichte erzähle, denken die Leute auch immer, ja, heftige Braut. So, dahinter aber, also wenn die Kamera aus ist, Instagram ist aus, liegt man oft am Boden und weint. So, das ist die Wahrheit. Also bei mir war es zumindest so. Und dann der Kampf mit sich selbst ist das eine. Dann passiert ja aber etwas mit dem Umfeld, mit diesem ganz menschlichen Umfeld. Also Eltern, Familie, aber auch Freunde. Ja, das Umfeld. Und wenn man sich wandelt und verwandelt, dann sind die, die querschießen, ja meistens die Menschen, die uns sehr nah sind. Und da würde ich gern so deine Erfahrung hören. Wie bist du damit umgegangen? Ich kann mir vorstellen, dass nicht alle amused waren, dass du gesagt hast, also ich kann Energien lesen und ich mache jetzt Atemarbeit.
Ja, das war Gott sei Dank sehr viel später in meinem Leben, wo noch nicht der Einfluss meiner Eltern sich sehr gewandelt hatte. Ich kann nur davon sprechen, erstmal als ich werde es nie vergessen. Das werde ich wirklich nie vergessen. Ich war in der Linienstraße in Berlin. Es war, Donnerstagnachmittag, steige in mein Auto und hatte gerade meinen 5. Job gekündigt in der PR-Agentur, die ich sehr geliebt habe, die mir gerade angeboten haben, die Dependance in New York aufzubauen, als Strategin dorthin zu gehen. Vielleicht kennst du es auch, immer wenn man entschlossen hat, etwas zu beenden, kommt so wie der kleine Teufel vorbei, der ihn dann nochmal verführt und einen testet, ist es wirklich wahr? Und ich hatte entschlossen zu gehen, weil ich wusste, da kommt was anderes zu mir. Ich wusste aber nicht genau was. Aber ich wusste, ich will in der Agentur und so nicht weitermachen. Und hatte sozusagen gekündigt, obwohl dieses Angebot kam. Ich stieg in mein Auto und dachte, ach shit, ich habe es vergessen, meinen Eltern zu erzählen. Dieses schon wieder habe ich eine Karriere verlassen. Ich hatte auch davor ein Kunstmagazin aufgebaut, 4 Jahre lang. Das habe ich dann auch sozusagen einfach stillgelegt. Alles, warum hast du es denn nicht verkauft? Ich so, ich weiß nicht, wie man ein Magazin verkauft. Und man muss ja auch nicht alles verkaufen, was man mit viel Freude 4 Jahre lang ohne viel Geld betrieben hat. So, und dieser Gedanke war, ach scheiße, ich muss meinen Eltern ja auch noch sagen. Und habe angerufen zu Hause in Stuttgart. Meine Eltern leben in Stuttgart. Und mein Papi ging dran. Ich so, oh Mist, Papa zuerst. Und Papi, und ich sagte so, du Papa, ich habe übrigens gerade so wie, ich meine Freelancer, da kündigt man nicht groß, aber ich bin aus der Agentur gegangen. Und dann war Stille und dann sagte, wie geht's dir? Ich so, gut. Er so, du weißt du, was im Garten passiert ist? Und in diesem Moment habe ich verstanden, krass, ich bin voll auf mich alleine gestellt. Da war ich ja auch schon Ende 30, ne, das weiß ich. Aber meine Eltern, mit denen ist was ganz Krasses passiert, die haben begonnen, mir extrem zu vertrauen. Weil die wussten jetzt in dem Moment, und davor war das nicht immer so, aber nicht so krass wie meine Schwester, in dem Moment wusste die Eva, die wird schon wissen, was sie macht und wir lassen sie jetzt los. Ein zweiter von so einem Moment war, als ich die Steuer zurückzahlen musste, die Umsatzsteuer, die ich munter ausgegeben habe im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit. Und mein Steuerberater mich angerufen hat, hat gesagt, Katzor, sitzen Sie. 20.000 Euro. Das hatte ich nicht. Ich hatte nichts. Und ich meine Mutter anrief und meine Mama gesagt hat, du sag mal, kann das nicht dein Boyfriend zahlen? Ich so, oh, scheiße. Hat er gemacht. Hat mir geholfen, großzügiger Mann, habe viel zurückgezahlt. Und seitdem gebe ich immer Geld, wenn jemand Geld braucht, weil ich weiß, wie es ist. Wenn er mich hat. Und bis davor, es war interessanterweise, ich finde das so spannend, als du das Thema gerade aufgebracht hast, musste ich ganz scharf nachdenken, ob es jemals von außen, ich sag mal, Gegenwind kam oder Unverständnis. Und ich glaube, das war bei mir nicht offensichtlich, es war viel subtiler in der Anlage dieser Formel in unserem Familienhaus, wie wir überleben. Und dieses Subtile war eher, verdienst du genügend Geld, um es gut zu haben. Und das war sowas, wo ich immer noch in mir habe, als nicht Gegenwind, aber als diese große Frage für jede Entscheidung, ich verändere mich, war nie so, das darfst du nicht, das kannst du nicht, wer bist du denn das? Das gab es bei uns nicht. Mhm. Und ich bin auch krass, ich habe mich auch ein Jahr mal von meiner Mama getrennt. Also ich habe ein Jahr mal meine Mama ausgeblendet, muss ich sagen, weil ich gespürt habe, ich muss jetzt meine eigenen Gefühlsentscheidungen treffen können, ohne dieses, was ist am Ende auf dem Konto nachweisen zu können. Mhm. Und ich habe also, das war eher das.
So diese energetische Abgrenzung auch, ne?
Ja.
Und ich habe, weißt du, während du gesprochen hast, habe ich so gedacht, ah ja, guck mal, die Energie ist bei dir so stark. Ich glaube, du hast gar nicht um Erlaubnis gefragt.
Nee.
Deswegen hast du es gar nicht. Hast du gar nicht Widerstand bekommen.
Wahrscheinlich, weil es so allein war auch.
Genau. Du hast gar nicht wie eine Bestätigung im Außen erst gebraucht. Und die haben sich einfach nicht getraut. Weil das kenne ich bei mir nämlich auch. Mhm. Je stärker ich werde und je klarer, desto mehr fügt sich die Welt mir.
Ja.
Also, ich treffe eine Entscheidung morgens und da, zwei Wochen später habe ich es. Also ich übertreibe jetzt. Ja. Also, ne, aber so ungefähr ist es schon.
Weil deine Manifestationspower damit wie so ein Raketenstart macht.
Genau, genau.
Und was ich noch ganz kurz ergänzen wollte dazu, ist dieses, deswegen unterrichte ich innere Stimme wiederfinden, weil das ist das, was uns von innen heraus, oder mich zumindest, und deinem Fall auch, so bestärkt, dass es gar keinen anderen Weg, also für mich gab es dann gar keinen anderen Weg, entweder raus oder in was Neues, sag ich mal, rein. Und was ich gelernt habe auf diesem Weg, war, andere Fragen zu stellen.
Ich freue mich jetzt immer mehr, dich kennenzulernen, weil sich mein Gefühl bestätigt, weil alles, was ich gefühlt habe, okay, also richtig cool. Wie bist du eigentlich der Magie des Atems gekommen?
Ja, eigentlich gar nicht.
Also, okay.
Es ist so witzig. Es ist so schön. Ich saß vor, ich glaube, jetzt war es wirklich 8,5 Jahren, das war im Frühjahr 2017, saß ich da und war mal wieder, ich sag mal, unerfüllt, unzufrieden und nicht in so einem Zustand von Erfüllung. Und ich habe das Gefühl, zu meinem Purpose, da fehlt noch was. Also da, es gibt mehr. Und ich habe mich fast geschämt für den Gedanken, dieses gibt mehr. In Deutschland hat man den nicht immer so hochgepriesen, dieses ich will mehr, ich will was Großes schaffen. Ich will, auf Bühnen habe ich immer gesehen, so beim Meditieren. Ich habe mich immer auf Bühnen gesehen, Mikrofon in der Hand, wusste nicht mit was und schon gar nicht wie. Und habe mich hingesetzt und habe meditiert. Ich muss dazu sagen, ich habe nicht viel meditiert damals. Es war wie so ein Verzweiflungsakt, weil ich wusste, meine innere Stimme brauche halt ein bisschen Stille, dass ich sie höre. Und ich bin, glaube ich, wirklich im Nachhinein betrachtet in so einen krassen, außergewöhnlichen Bewusstseinszustand gedroppt im Park. Damals habe ich im Park gesetzt, Friedrichshain, Volkspark Friedrichshain heißt der in Berlin, und habe gefragt, wenn du mich nutzen könntest, also du mich, habe einfach so ins Feld gefragt, ich wusste nicht, was das ist. If you could use me, what shall I do? What shall I give? was soll ich geben? Wie kann ich es aufs Höchste und Beste für alle geben? Und wie kann ich wirklich benutzt werden mit dem, was in mir ist, wo ich aber noch nicht so richtig kapiere, was wirklich in mir ist? Und dann kam wie so eine Eingebung dieser Satz, der die Essenz von Psychedelic Breath ausgesprochen hat, ohne dass ich wusste, dass das Breathwork ist. Es hat gesagt, du wirst eine Praxis entwickeln, die viele Menschen in das Knowing ihres Herzens führen wird, in der Stimme und mit deinen Lieblings-DJs Soundtracks kreieren und durch die Welt reisen. Ich war damals sehr im Rave, sehr in der elektronischen Musik. Und ich bin nach Hause gegangen und Breathwork war nicht in meinem Leben, aber es war im Yoga. Pranayama, aber nicht so stark in meinem Yoga. Vinyasa-Yoga habe ich damals unterrichtet. Aber ich wusste, es ist nicht Asana. Es ist, die Praxis ist nicht Asana, die physischen Geschichten im Yoga, sondern was, what else? Und dann habe ich so ganz frei angefangen rumzuexperimentieren mit Atem. Ich war nie in einer Breathwork-Session, gab es damals auch nicht. In Berlin vor 8,5 Jahren, 9 Jahren gab es kein Breathwork in Studios. Also nicht, dass ich es wusste.
Nee, du warst eine der ersten, glaube ich, die so in überhaupt das größer, ne, größer gemacht hast. Ja, ja.
Und dann habe ich experimentiert und irgendwann dachte ich, brauchen wir es mit Atem anhalten. Da ist so eine krasse Stille, wenn wir den Atem anhalten, nachdem wir viel geatmet haben. Da passiert irgendwas. Da ist ein Download. Da ist eine Antenne. Und dann habe ich Soundcloud genommen und habe Tracks abgespielt. Habe es Breath and Sound genannt. Plötzlich waren 16 Leute in meinem Wohnzimmer. Wirklich plötzlich. Habe halt eingeladen und habe gesagt, wer will kommen? Und dann wurde es immer voller und dann dachte ich, ich brauche einen Namen. Ich brauche einen Namen. Was mache ich denn da? Ich brauche einen Namen. Und dann habe ich gefragt, was würde Berlin mögen? Und dann kam das Wort Psychedelic. Und dann habe ich Psychedelic Breath genannt. Nachhinein irgendwie ziemlich genialer Schachzug, weil dieser Name so geil ist. Und dann habe ich wirklich sehr, sehr doll weinen müssen, als ich gegoogelt habe. Damals gab es noch kein ChatGPT, was es heißt, was Psychedelic überhaupt heißt. Und im Altgriechischen heißt es die Seele offenbaren. Und dann wusste ich, dass das meine Berufung ist. Dass ich dabei Menschen unterstützen möchte, das zu fühlen, zu sehen, zu leben. Und dann ging es richtig ab. Also ich bin dann ab und zu meinen Breathwork-Session gegangen, also aber nicht oft, weil ich immer dachte, ich glaube, das war schon immer so, das, was du vorher gesagt hast, ich will gar nicht so viel Einfluss.
Ja, ey, das ist so krass, weil das kenne ich so gut. Ich google ganz wenig Leute, ich beobachte ganz wenig Menschen, weil ich will gar nicht inspiriert werden. Ich habe alles.
Du hast alles in dir. Ja.
Ja.
Es kann... Ich finde, Inspiration kann verschiedene Quellen haben, oder? Und manchmal heißt das Thema Resonanz. Und wenn man etwas sieht, was mit einem resoniert oder einen auch inspiriert, aber vor allem resoniert, dann weiß man, dass das ein Anteil von sich selber ist, der gerade anfängt zu sprechen. Beim Beobachten des anderen. Und das ist sowas, wo ich ganz deutlich gemerkt habe, dass wenn wir in Inspiration gehen und es in dieser Resonanzebene ist, das ist super, weil dann erkennen wir, das ist ein Teil von uns, der will auch raus oder ausgedrückt werden. Deswegen war manchmal auch das Thema Eifersucht ganz spannendes Thema, weil ich habe meine größten Lehrer gehabt im Beobachten von Menschen, auf die ich in irgendeiner Form eifersüchtig wäre, entweder weil sie meinen Boyfriend wollten oder weil die was gemacht haben, was ich eigentlich auch machen wollte. Das muss ja nicht toxisch sein, Eifersucht. Es war so ein Stechen einfach. Und ich wusste plötzlich... Ich habe irgendwann eine Psychedelic Breath Session gemacht, die hieß, why jealousy is a great teacher. Weil ich dann wusste, ich will das auch. Und warte mal, vielleicht kann ich das ja auch.
Glaubst du, diese Downloads, von denen du eben auch gesprochen hast, glaubst du, das sind so wie Guides, Spirit Guides aus der Zukunft?
Man kann es sehr gut inzwischen mit Quantenphysik und Neuropsychologie, Neuroscience, Neurowissenschaft erklären. Und man kann es immer auch energetisch erklären. Oder, weiß nicht, ob das Wort erklären richtig ist. Ich glaube, dass Wissenschaften wie Neurowissenschaft und Quantenphysik diesen waghalsigen, geilen Versuch unternommen haben, solche Thematiken wie Spirit Guides und Energieströme und Bewusstsein in unser Zeitalter zu holen und zu versuchen zu erklären / Wissenschaft zu belegen. Damit versuchen sie etwas, was vor Jahrtausenden von Jahren ja schon Praxis war, nicht wahr? So wie Spirit Guides bei den Schamanen in anderen Tribes. Ein total normales Art und Weise, zumindest für die Medizinmänner und Frauen, waren, sich zu verbinden mit Insights, mit Wissen, mit Weisheit und mit Guidance. So war Breathwork vor vielen Tausenden von Jahren schon auf der menschlichen menschlichen Portfolio, ohne dass die wussten. Das heißt, wenn die Yogis unter anderem, die tibetanischen Mönche, die Schamanen, Breathwork schon gechannelt haben, die haben das ja empfangen, die hatten ja keine Ahnung, die haben das ja nicht belegt und dann entwickelt. Dann ist es ja etwas, was aus einem Raum kommt, den Dr. Genau. Joe Dispenza der reinen Raum der reinen Möglichkeiten nennt. Und dass wir da Zugang finden können, ich glaube, das ist so alt wie die Menschheit. Die Frage ist nur, wie finden wir den Zugang? Und mit Zygedelic Breath zum Beispiel haben wir einen außergewöhnlichen Bewusstseinszustand, erklärbar durch Veränderungen in den Gehirnwellen, durch eine höhere Interkonnektivität des Gehirns, wie bei einem Psychedelic Trip, bei einem krassen Release von Emotionen aus dem Körper, die uns zurückhalten, in Verbindung, in dem Fall zu gehen, in Zugang ins Unterbewusstsein, wo wir auch ganz viel wissen. Das heißt, wir öffnen uns im Endeffekt für dieses Anzapfen.
Ja, und glaubst du, dass es jeder Mensch kann?
Ja, aber es ist nicht für jeden.
Warum? Für wen ist es nicht?
Für die, die keinen Bock drauf haben. Die einfach sagen, ich glaube an nichts und ich lehne es ab und atmen ist mir zu anstrengend, also jetzt mit Breathwork. Oder ich habe Angst, die Kontrolle zu verlieren.
Ja.
Zu Themen wie Spirit Guides, Seele, Knowing, in außergewöhnliche Bewusstseinszustände zu gehen, um zu verstehen, dass wir Bewusstsein sind. Das ist, glaube ich, für Menschen, die auf jeden Fall eine Neugierde darauf haben oder einen großen Leidensdruck und angefangen habe, die anderen Fragen zu stellen. Wenn jemand sagt, ich lebe hier auf der Erde und ich vertraue Materie und ich möchte auch nicht unbedingt wissen, dass eine Materie Energie ist. Das geht mich nichts an. Ich habe kein Interesse. Ich weiß nicht, ob für diese Menschen es so von Interesse ist, in solche Zustände zu gehen und so Insights zu haben oder überhaupt viel zu verändern. Weil oftmals geht es mit Veränderung einher. Nein, meine Freunde, wir machen alle Psychedelic Trips. Ich nicht. Ich habe eine Giftungsstörung. Ich kann leider nicht. Aber ich kenne genügend Facilitator im Psychedelic-Bereich. Was für Menschen kommen dahin? Die haben entweder einen krassen Leidensdruck. Sie wollen was heilen. Sie wollen was heilen. Oder sie sind extrem neugierig, was da noch so ist. Und ich lese Menschen in energetischen Persönlichkeiten und die Erstchakras, das sind viele Menschen auf der Erde, haben da nicht so ein Interesse. Oder gar keinen Raum dafür, da überhaupt sich mit auseinanderzusetzen. Und das ist irgendwie auch gut so, weil es birgt ja manchmal die Gefahr, dass wir krass abheben von der Erde. Ne? So das Thema Grounding, Integration, wie bringe ich es denn auf die Erde, was ich mir darunter ziehe? Wenn wir alle so drauf wären, ich weiß nicht, wer die Häuser bauen würde. Und zum Beispiel jetzt ja mit dem Thema Grounding. Aber es ist für mich ein Thema der Erinnerung, Remembrance.
Ja, wobei, weißt du, das ist das erste Mal, wo ich ganz bisschen dir widersprechen möchte.
Gerne.
Weil ich glaube, zum Thema Häuserbau zum Beispiel, ich glaube, wenn wir beides connecten würden endlich, dann hätten wir endlich auch mal schöne Häuser, weißt du?
Ja, ich verstehe, also, was du meinst.
Ich glaube, das Grounding und dieses Handfeste sich überhaupt nicht einander ausschließt. Im Gegenteil, wie gut würde es Menschen gehen, die in der Pflege arbeiten? Das ist ja so das, wo ich so Einblick habe, ja? Oder, keine Ahnung, die Arbeiterkinder, die Leute, die kein Geld haben, die denken immer, es geht dir, du kannst nur Anbindung haben, wenn du, keine Ahnung, finanziell da und da bist. Und ich glaube halt, das Menschsein so erfüllend sein könnte, wenn wir beides connecten würden.
Wenn wir es verbinden, ja. Ich muss immer über diesen Satz nachdenken, den ich mal gelesen habe. Und der heißt, dass das Bewusstsein hat Menschen erschaffen, damit es sich selber als Bewusstsein erfahren kann.
Ja.
Weil wir im reinen Bewusstsein nicht wissen, dass wir Bewusstsein sind.
Mhm,
wir brauchen Friction.
Ja, genau.
Und ich glaube, wir leben in der Zeit von hoher Friction, auch von krassen Polaritäten, extremen Polaritäten, die jetzt sehr bewusst werden. Und ich glaube, vielleicht habe ich das so gesagt, weil manchmal habe ich einen riesen Schmerz darum, dass es nicht so sein kann.
Ja,
weil als Menschen, natürlich haben wir alle Zugang dazu. Das ist angelegt in uns, das ist ja ein Teil von uns. Wir sind ja nicht nur Haut und Knochen und Muskeln und Zellen und Augen und Nase und so weiter, aber es passiert noch nicht. Aber das interessiert mich sehr zurzeit. Man sagt ja, es gab Kulturen auf diesem Planeten, frühere Hochkulturen, wo das schon da war. Nennen wir Lemuria, nennen wir Atlantis, nennen wir Ägypten. Es gibt ja diese Forschung auch darum, was waren das für Kulturen, die Pyramiden bauen konnten und ja, die ein so hohes Bewusstsein scheinbar hatten, und auch die haben sich scheinbar selbst zerstört oder den Ort zerstört, auf dem sie gelebt haben, oder was auch immer da passiert ist, dass dieses Bewusstsein in irgendeiner Form nicht in Luft und Liebe, in Kindness, Compassion und Liebe reingegangen ist, sondern irgendwas ist da passiert. Also hört sich das für mich manchmal so an, als wären wir als Menschheit immer wieder in diesem Zyklus. Das Bewusstsein erhöht sich, auch durch das Leiden, was wir auf der Welt haben, weil wir beginnen, andere Fragen zu stellen. Und gleichzeitig erreicht es vielleicht irgendeinen Zenit und dann kracht es wieder zusammen, dann kommt so eine verdammte Eiszeit oder was auch immer passiert und alle sterben aus oder viele oder so ein Mount Shasta oder was auch immer passiert und dann geht es wieder von vorne los. Also so, wenn man das so reinführt, wir haben das Potenzial, aber scheinbar können wir nicht in diesem Potenzial lange leben.
Jetzt. Ja, ich verstehe total, was du meinst. Und gleich, ich möchte darüber nachdenken heute Abend.
Ja,
ja, das ist eine, ja, ist eine super interessante, neue Eröffnung, so für neue Zustände, sage ich mal. Und da liebe ich das total, darüber nachzudenken und gleichzeitig auch im Hier und Jetzt zu sein und wieder in den Körper zu kommen und zu merken, okay, es ist 2025. Was ist mein Purpose in diesem Körper, in diesem Leben? Was kann ich machen? Wofür bin ich da? Und ja, genau. Aber ja,
wie formulierst du deinen, Anastasia? Kannst du das sagen, was dein Purpose ist?
Ich bin für das Erinnern da an das eigene wirklich Potenzial und die Grenzverschiebung. Mhm. Also die eigenen Limitierungen wirklich auszuweiten. Ich weiß nicht, ob ich persönlich für Grenzenlosigkeit bin. Ich glaube, das ist gar nicht gesund. Aber ich glaube, dass gewisse Grenzen durchaus verschoben werden dürfen.
Ja.
Und so eine Dehnung zu erfahren. Und ja, mein Vorteil oder meine Schule des Lebens war halt mein Körper, der sich nicht bewegt hat oder nicht bewegt. Und dadurch war ich wie gezwungen, mich auf einer anderen Ebene auszudehnen.
Ja.
Und zu erfahren und selber zu lernen, ah, okay, ich muss mich gar nicht bewegen können, um Dinge zu bewegen. Ich muss gar nicht. Und so habe ich einfach so diese spirituelle Energiearbeit gelernt und ohne, dass es mir jemand gezeigt hat, sondern wirklich nur ich, nur meine Gedanken, nur mein Atem und nur meine eigene Präsenz.
Ja, ja. Und deswegen ist es das Erinnern, nicht?
Genau.
Die Menschen unterstützt.
Ja, genau, das ist ja das, wofür ich da bin. Und ich suche noch immer so nach diesem, wie ich habe immer das Gefühl, weißt du, wie bei Harry Potter, dass man diese Walnuss, wie heißt die nochmal?
Boah, ich weiß es nicht.
Bei diesem Spiel, bei diesem Quidditch-Ding, was, sag mal, schreiben jetzt bestimmt 1000 Leute in die Kommentare, wie das Ding heißt, aber genau, dass ich sowas irgendwie fangen muss und dass ich dann sagen kann, hey, jetzt habe ich's, und gleichzeitig komme ich immer mehr an den Punkt, vielleicht gibt's das gar nicht, vielleicht ist diese Dehnung genau das. Nicht nur ein Ding zu haben, zu sagen, ich habe jetzt die Lösung, ja, sondern vielleicht sind es viele kleine Lösungen. Mhm. Genau, aber Eva, ich würde sehr gerne noch weiter, noch mehr über dich erfahren. Du scheinst für mich schon so auf einer anderen Ebene zu leben, also energetisch. Empfindest du das selber auch so? Bist du energetisch einsam?
Energetisch, das meinst du? Mhm. Einsamkeit war ein Riesenthema für viele Jahrzehnte meines Lebens. Ich habe mich sehr lange sehr einsam gefühlt. Und auch damals, wo ich vielleicht in Anführungszeichen energetisch noch nicht da war, wo ich jetzt bin, kann man vielleicht so sagen, habe ich mich trotzdem extrem einsam gefühlt. Irgendwann habe ich Einsamkeit in Alleinsein übersetzt und das Alleinsein war schön. Aber ich habe immer noch so kleine Spitzen manchmal. Deswegen wurde das Thema Freundschaften sehr groß für mich. Und das Thema Freundschaften ist für mich auf einer Ebene anzusiedeln, die hat wie so zwei Pole oder Pole, ich weiß nicht, zwei Felder. Das eine sind Freundschaften, mit denen ich lachen kann, wo also Freude ist. Das ist für mich eine der höchsten Frequenzen, die ich selber, die ich gerne fühle und die ich mit Freunden habe. Und die anderen sind so Seelenfamilienfreundschaften. Mhm. Und Seelenfamilienfreundschaften haben die Eigenschaft, dass die meistens nicht in dem Ort leben, wo ich lebe. Bei A ziehen wir da und um, also ich nicht so doll, aber die. Oder reisen wie die Wahnsinnigen. Meine Seelenfamilie reist gerne. Ich bin auch sehr lange sehr viel gereist, ständig unterwegs. Das heißt, meine Seelenfamilie ist auf mehreren Kontinenten verteilt und die geben mir energetische Verbundenheit. Mhm. Also da erkenne ich mich wieder, wenn ich mit ihnen spreche. Wir sprechen niemals über Spiritualität, weil es ist schon komplett da. Wir müssen das nicht bezeichnen. Und wir reden ganz normal, aber da ist eine Schwingung, die ist so hoch vielleicht oder ich weiß nicht, warm und sicher in dieser Schwingung, dass das mich nährt. Und ich weiß auch, wer die sind und die wissen auch, wer ich bin. Also das ist so eine unsichtbare Verbindung. Ich habe Jahre, Zehnte gebraucht, um zu checken, dass das schon da ist und dass die ja gibt. Ich dachte immer, ich habe zu wenig Freunde. Mhm. Das Thema Freundschaften war ein Schmerzpunkt und ist bis heute was sehr Heiliges dadurch für mich, was sehr Wichtiges geworden. Und dieses energetische Einsamkeit ansonsten, nein, das habe ich nicht, weil ich ständig weitergebe im Unterrichten von Psychedelic Breath als auch im Ausbilden, was diese Schwingung für mich bedeutet. Das heißt, im Geben dessen werde ich so wie genährt von ihr. Ich fühle mich damit nicht einsam. Und wie du vorher schon erkannt hast, man könnte jetzt sagen, I give a shit and others think. Das tue ich nicht. Der Gedanke kommt mir gar nicht. Ich habe auch noch nie irgendwie Trolls gehabt auf meinem Social Media, wenn man das so sagt. Oder Hater. Oder selbst als ich damals über meine Impfstörung sprechen musste und wollte nach der Covid-Impfung, wie ich die geheilt habe, kam kein einziger Kommentar, der irgendwie war so, sag mal, nach dem Motto, bildest du dir ein oder so, sondern es kam einfach nur, danke, 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 danke. Ja, das heißt, ich bin irgendwie in so einem Feld und ich glaube, alles andere will ich auch nicht aushalten. Das wäre für mich ganz schlimm, wo das so wie so schwingt. Und ich muss sagen, dass meine Freunde, meine Boyfriends, meine Partner auch immer das mit so gehalten haben. Also da war praktisch immer jemand, nicht immer in derselben Land und nicht immer in derselben Stadt, aber da war jemand. Und als ich 3 Jahre Single war, die letzten 3 Jahre, bevor ich meinen Freund kennengelernt habe, war es schon schwieriger. Da habe ich meine Seelenfreunde-Familie sehr angeknüpft. Noch zusammen nach Ibiza gezogen mit einem meiner Seelenfreunde und so weiter. Das heißt, diese Einsamkeit kenne ich nicht mehr so. Und ich glaube, vielleicht spürst du es auch, wir ziehen uns schon an so. Es ist ein sofortiges Erkennen und ich glaube jetzt, ich habe gerade wieder das Gefühl, ich will wieder mehr reisen. Ich glaube aus dem Grund, weil die halt irgendwo sind. Mhm. Ich muss sie zufällig treffen.
Ja, die sind überall, die Menschen gibt es und die checken sofort. Das ist wie so eine Art, keine Ahnung, auf der anderen Straßenseite steht jemand und man denkt, eine von uns, weißt du, so.
Genau.
So fühlt sich das manchmal an. Das man sieht das und denkt, I know, okay, alles klar. Ich sehe das und das ist total, also die erkennen mich auch. Und das finde ich total schön. Und das Thema Einsamkeit ist ja, ich glaube, also wenn jemand so hoch schwingt, ist das wie so eine Art, ja, die andere Seite der Medaille fast. So habe ich das zumindest erfahren und erlebt. Also ich kenne niemanden, der hochschwingt und sagt, oh, ich bin total gut in meiner Community eingebunden und zwar immer.
Ja, total.
Ich kenne niemanden, der das von sich behauptet.
Ich auch nicht. Und es ist irgendwie vielleicht auch nicht das immanente Ziel so. Oder es ist nicht Teil dessen, wie du sagst. Es schließt sich aus. Ich war früher furchtbar allein auf dem Pausenhof. Ich wusste nie, zu welcher Gruppe ich mich stellen konnte. Weil ich in jedem, das klingt jetzt doof, aber ich habe in jedem was Schönes gesehen. Und ich habe aber auch Sachen, die konnte ich nicht zu den Rauchern stellen, weil ich nicht geraucht. Ich konnte mich nicht zu den Superreichen stehen, weil ich war nicht reich. Ich habe aber in jedem was erkannt und es hat mich so einsam gemacht, weil ich nicht wusste, wie du sagst, wo ist meine Community, was ist meine Clique damals, würde man sagen, als Jugendlicher. Ne? So. Und auch im Studium war das genauso. Ich habe krass gelitten in dem Thema, wo gehöre ich dazu? Ich habe meine Breathwork-Session gemacht. Ich war auf eine Konferenz eingeladen in Mexiko, wo ganz viele Gründer waren von Breathwork-Methoden. Da bin ich auch mal hingegangen. Und da habe ich Rebirthing gemacht. In der Rebirthing-Breathwork-Session, der erste Satz, der kam nach 15 Minuten Atem, so was du kreierst und kennst und gibst, war der Satz, der kam auf Englisch zu mir, you don't belong here. Du gehörst nicht hierher. Und dieser Satz, ich gehöre nicht dazu, ich gehöre nicht hierher, war für mich augenöffnend, weil das war genau das, was die Einsamkeit mit gefüttert hat. Also,
Wer hat dir das gesagt und warum?
Ich, die Stimme halt. Also im Breathwork, da hat man ja so ein bisschen vorgeburtliche Stadien. Und
verstehe. Jetzt
man kommt auch bei der Geburt. Also Rebirthing. Mhm. Ich bin sehr lang geboren worden. Ich glaube, sehr viele Stunden. War auch Skoliose. Ich musste auch Korsett tragen. Und das sagt man auch, dass sehr viel gequetscht wurde. Ich don't know, ob das so ist. Keiner weiß es richtig. Aber ich bin sehr lang geboren worden. Das würde ich nicht so richtig. Und auch 14 Tage zu spät.
Als hättest du nicht hierher kommen wollen, sozusagen.
Ne? Wahrscheinlich wusste ich, war ein bisschen hart am Anfang.
Also. Ja, total. Aber das, was du beschreibst, das ist, nichts davon hört sich für mich sinnlos an. Also es gibt ja so Sachen, die man hört und denkt, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und ich finde bei dir, auch wenn es keine schönen Sachen sind natürlich, habe ich noch in keiner Sekunde gedacht, das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Hm. Bei dir ist es alles so rund, weißt du? Also deine Geschichte, die ist so sinnvoll. So empfinde ich das irgendwie. Also selbst die blöden Sachen, ich kann total fühlen, dass es eine schwierige Zeit auch war. Und ja, vielleicht sogar mehr als die Hälfte. Ja, es war schwer. Und trotzdem fühlt sich das so an wie, klar, das musste so sein. So, es geht nicht anders.
Total. Ich bin froh, dass ich so alt geworden bin, dass ich das jetzt so sehen kann.
Hast du das Gefühl denn jetzt, dass du hierher gehörst?
Ich habe gehört in einem Reading, dass das wohl meine Aufgabe sei in diesem Leben. Ich habe zwei große Aufgaben. Das eine ist Letting Go bis zum vollen Extent. Ich bin sehr gespannt auf meinen Tod. Also das muss ich wohl sehr krass lernen, das Loslassen. Muss ich auch immer wieder in Beziehungen sehr, sehr lernen, sehr häufig. Und die andere Aufgabe ist, auf der Erde anzukommen und es mir zu trauen, hier ein schönes Zuhause zu finden. Das ist für mich. Aber ich habe jetzt in meiner aktuellen, jetzt mach so, weil er da hinten ist, meine aktuelle, also mein Boyfriend jetzt, hilft mir dabei sehr. Er ist auch der Erste seiner Art. Den Typ Mann gab es vorher nicht.
Eva, ich habe total Lust. Hast du noch Zeit? Wollen wir noch ein bisschen über Beziehung reden? Ja. Das ist ein super spannendes Thema, für mich persönlich auch. Mhm. Und ich glaube auch die Menschen, die uns zuhören, also meine Community, nicht alle, aber viele sind sehr, sehr spirituell und die haben viele dieses Thema mit dem Partner oder der Partnerin finden, die energetisch mit einem zusammen mitschwingt und ja, wo es wirklich um eine neue Dimension auch geht. Ne?
Ja.
Ich würde sehr, sehr gerne deine Sicht darauf hören, wenn du sehr gerne möchtest.
Ich bin da irgendwie wie so ein Experte geworden mit der Zeit, weil ich hatte meine erste Beziehung, da war ich 16. Und also was ich sagen möchte ist, es ist doch erstaunlich, wie sehr wir Menschen, jetzt nenne ich mal das Wort, begegnen und damit auch anziehen und in unser Leben einladen und vice versa, die immer einen Teil in uns widerspiegeln, der zumindest, so war es für mich am Anfang, nach Heilung sucht. Ich hatte einige Beziehungen, die waren, ich möchte sagen, die waren immer schön, aber die waren auf bestimmte Anteile in mir ausgerichtet, die heilen. Zum Beispiel das Thema Weiblichkeit oder das Thema Spiritualität, mich trauen, da reinzugehen. Ich hatte einen Mann, den habe ich kennengelernt, ich war mit jemand anderem noch zusammen und ich glaube, dass dieser andere mich heiraten wollte. Es war ein wunderschönes Nest, es war ein wunderschöner Mann. Und dieser andere Mann kam in mein Leben und die innere Stimme hat gesagt, Eva, das ist dein Lehrer, du musst zu ihm. Der hat sich nicht als Lehrer vorgestellt. Das heißt, als Frau war das so, ich habe so gelitten teilweise, weil er mich nicht wirklich geküsst hat. Er hat schon Sex und so und da war Liebe und es war auch mit Umarmen und so, aber dieses Küssen hat gefehlt und ich war halt immer, wir waren immer in Kreation. Das heißt, dieser Mann hat mich zum Yoga gebracht. Mir auch die Yoga-Ausbildung helfen finanziert. Er hat mir beim Kunstmagazin erstellen geholfen. Er hat mich in Heilung reingeführt. Ich habe eine krasse Entgiftungsstörung, war voll vergiftet. Ich war total aufgeschwollen. Ich hatte immer Kopfschmerzen. Ich hatte 6 Jahre chronische Schmerzen im Körper. Ich war ein wandelnder Schmerzkörper. Und er hat mir geholfen zu verstehen, was das ist, hat mich zu Heilern geschleppt, wusste sehr viel über Heilung, weil er selber ein riesen Heilungsimperium aufgebaut hat, auch wunderbar gemacht hat. Und dieser Mann war aber nur mein Lehrer. Nicht nur, ich wollte diesen Lehrer. Ich musste ganz nah an ihm ran sein. Nämlich mit ihm wohnen. Und seine Frau sein, seine Freundin sein. Und dann hat er nach 4 Jahren, meine Beziehung waren immer 4 Jahre, hat er dann gesagt, ich kann dir nicht geben, was du brauchst, und ist gegangen. Und hat mit meiner besten Freundin geschlafen. Was ich wusste, schon 6 Monate vorher, diese beste Freundin, war nicht die beste, aber eine Freundin, hat mir mit ihrer Aktion, die da gemacht hat, gezeigt, was mir fehlt, nämlich mir erlauben, weiblich zu sein. Er hat mir gezeigt, weil ich war nicht weiblich. Ich war, what's next, wer bin ich, warum bin ich hier, was kann ich geben, welche Berufung. Und er hat mir geholfen und geholfen und geholfen und geholfen, ich ihm auch. Und dann war diese Beziehung zu Ende und sie ist reingesteppt und ich habe erkannt, bei sie war ultra weiblich. Und ich habe verstanden, das wollte heilen. Ein Jahr habe ich sie gehasst. Und das war nicht lustig, auch nicht für sie, weil ich kann schon, wenn ich will. Und ich habe dann nach einem Jahr bin ich hingegangen, mich entschuldigt, habe gesagt, es tut mir so leid, dass ich dich so behandelt habe. Ich war einfach ignorant an ihr gegenüber und so. Und ich habe jetzt verstanden, was du mir beigebracht hast. Weiblichkeit. Und sie hat es nicht angenommen, die Entschuldigung. Da habe ich nur den Stinkefinger gezeigt, bin gegangen, habe sie nie wieder gesehen. Einfach abgerauscht aus meinem Feld. Ich habe diese Frau nie wieder gesehen. Außer einmal, als ich auf der Bühne stand und das war lustig. So, und diese Beziehungen waren meine Lehrer in den Aspekten, die wachsen wollten, die geheilt. Und meine Mutter hat gesagt, ich habe sie damals riesigen Augen angeschaut und jetzt verstehe ich, dass sie recht hatte. Du nutzt ja deine Beziehungen nur für Personal Growth, also Wachstum und Heilung. Was ist denn daran falsch? Oder by the way, it's vice versa, ja? Es ist nicht nur, dass ich den Mann irgendwie
auf... Also ich kann dich sehr gut verstehen. Also während du sprichst, ich denke so, oh fuck, also ich erkenne mich in vielen Punkten wieder, ja.
Ja, und das ist in dem Sinne richtig, weil das war meine Linie. Und dann habe ich irgendwann gespürt, es tut aber auch ganz schön weh, in so einer Beziehung zu sein. Und warum hören die immer auf? Warum hören alle meine Beziehungen immer auf? Könnte man so denken, ist normal. Ich habe gedacht, das ist normal. Ich habe gedacht, ich darf gar nie für immer in einer Beziehung sein. Das ist unnormal. In Berlin ist sowieso nicht so das Thema. Ne? Offen, Poly, alle möglichen Arten fluieren, das ist auch total cool. Aber ich wusste, das ist nichts für mich. Ich wollte monogam. Ich wollte eine heilige Beziehung. Eine sacred relationship. Und dann habe ich angefangen, ich habe immer Beziehungen manifestiert und Visionen gehabt. Mit Breathwork kann man das sehr gut. Ich mache so eine Mini-Psychedelic Breath Session, wirklich. Gehe in so einen Zustand, mache so 10 Minuten Breathwork, gehe in so einen Zustand und fühle, wie der Mann ist, der kommen soll. Und das habe ich 3 Jahre lang gemacht, bevor Jan kam. 3 Jahre, weil da war niemand. Habe ich gefühlt und meine Heiler immer gefragt, wo ist der, wie ist der? Und habe immer gespürt und dann habe ich plötzlich die Vision bekommen, hat Locken, er hat King Energy, König Energy, und dann hat mein Medium gesagt, ja, aber er ist ein sehr einfacher Mann in der Art und Weise, wie er lebt. Ich so, was heißt das jetzt? Weil ich dachte so, große Unternehmer, geiler so wie ich halt so kreieren, so reisen, so jeder kennt alle, wir kennen alle und so. Dann habe ich angefangen, seine Energie zu spüren und da war plötzlich dieses, he makes you feel home at earth. Er lässt dich hier zu Hause fühlen. Mit ihm kannst du ein Zuhause bauen. Das konnte ich nie, es war gar nicht in meinem Kopf. Und dann kam Jan. Und Jan kam, und das ist wirklich eine crazy Geschichte, weil es wirklich so Manifestation par excellence. Meine innere Stimme hat gesagt, ich war auf der Dating-App, auf Hinge. Und dann haben sie Berlin durchgescrollt. Und dann hat die innere Stimme gesagt, gib vor, dass du in der Schweiz wohnst. Das kann man einstellen. Und dann habe ich gesagt, ich wohne in Zug, da wollte ich mir immer meine Company bauen mit 10% Unternehmenssteuer. Und 2 Tage später hat er mein Profil geliked. Und wir haben angefangen zu schreiben. Und zu schreiben und zu schreiben und zu schreiben und zu schreiben. Das heißt, da war ja keine Chance auf Sex, da war keine Chance auf Küssen, auf was gehört. Wir haben uns einfach kennengelernt. Wir haben uns geküsst schreibend, wir hatten Sex schreibend. Und irgendwann haben wir gesagt, ich will dich sehen. Und dann haben wir angefangen zu Videocallen. Und dann kam er nach Ibiza, wo ich gerade war letzten Winter. Hab ich da gelebt. Und seitdem sind wir zusammen. Das Verrückte ist, ich wollte einen Mann, der Kinder hat, einen Papa hat er. Ich wollte einen Mann, der auf der Erde lebt und mir ein sicheres Gefühl auf der Erde gibt, tut er. Und trotzdem hat mein Kopf, und das kennst du vielleicht aus Beziehungen oder wenn ihr uns zuhört, mein Kopf die ganze Zeit gesagt, ja, aber reicht es denn, wie er ist? Ist das nicht eine Spur? Ich brauchst du nicht irgendwie mehr Aufregung, mehr Nervensystem, mehr Wachstum? Und ich habe, lustigerweise haben meine Ex-Freunde gesagt, nee, bleib mal. Bei dir habe ich angerufen. Dachte, die kennen mich gut, aber ich mag. Der eine vor allem. Und jetzt haben wir die allerschönste irdische Beziehung, die so eine hohe Frequenz in sich trägt, durch eine Leichtigkeit, die ich nicht kannte, durch eine Liebe, die so warm ist und so ungefährlich.
Oh, ich freue mich so doll für dich, obwohl ich dich gar nicht kenne. Und weil ich genau weiß, was es bedeutet für eine Frau, die so hoch schwingt wie du. Ich weiß ja genau, was dahinter und dafür für Steps passieren. Also einmal mit dir selbst, aber auch in Bezug auf ihn, ja, also so ganz irdisch und trotzdem bei dir, also es ist schön. Also liebe Frauen, wir haben noch eine gute Chance.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das folgt so einem Timing, das wir auch nicht machen können, sondern wir entwickeln uns und so entwickeln sich unsere Begegnungen.
Total, total.
Und manchmal muss man sich öffnen für das, was man nicht kennt.
Genau, und weißt du, ich, so wie ich dich wahrnehme, du bist ja eine super, super energetisch ehrliche Person. Also gar nicht gemeint auf Öffentlichkeit oder was du erzählst, darum geht's gar nicht, sondern vielmehr, wenn du dich selber im Spiegel anguckst. Ich bin mir ganz sicher, du guckst dir die Dunkelheit in dir so richtig gut an. Und das sieht man, also das sieht man einfach,
finde ich. Ja, ich schaue da nicht weg.
Ja, weil du verstanden hast, kannst nicht wegschauen. Nee, die Dunkelheit agiert dir dann sowieso. Besser ist, du guckst sie dir an. Und das ist total schön zu sehen, Eva. Ganz, ganz toll. Und ziehst du dann in die Schweiz jetzt?
Ich spreche gerade mit meinen Steuerberatern wegen Firma.
Wegzugsteuer.
Was ziehen Sie weg? Weiß ich nicht. Wegzugsteuer, Achtung. Also ich, ich weiß es nicht. Mein Freund sagt immer, wir haben zwei zu Hause. Und das habe ich mir gewünscht. Ich habe mir mehrere zu Hause gewünscht. Und die Schweiz kommt jetzt so als, ich war noch nicht so oft dort, ich gehe jetzt in meine Urlaubs, 2 Wochen gehe ich in die Schweiz zu ihm und seinen Kindern. Er ist sehr oft hier. Er reist auch mit mir. Ich kann das noch nicht sagen, weil das große Thema sind meine Freundschaften. Und jetzt also hoppla in die Schweiz zu ziehen, wäre unternehmerisch sehr schlau, wäre aber von meinen Freundschaften nicht schlau. Und die sind in Berlin und in Portugal und sind aber viele eben auch in Berlin oder reisen durch in Berlin. Und ich brauche sie sehr. Das ist so mein 2 zu Hause fühlen sich aktuell besser an, als jetzt so eine Entscheidung zu treffen, wo ich nicht weiß, ob das emotional für mich so gut wäre.
Kann ich nachvollziehen. Aber politisch wäre das auch schlau.
Ja, deswegen, ich werde in den nächsten Monaten gerade auch wegen der Company und gucken,
total,
was das wird.
Stehe. Eva, welche Wünsche oder hast du noch große Wünsche, Ideen, Sehnsüchte für deine Zukunft?
Ja. Also eine ganz klare, große Vision ist, ich will mal Psychedelic Breath mit einem riesen Philharmonie-Orchester und mit einem Künstler wie Ray X, also mit elektronischer Musik zusammen in der Philharmonie geben. Das sehe ich so, ob das jetzt Hamburg ist oder wo auch immer das wird. Mhm. Das sehe ich sehr. Und wünsche ich mir. Und ich glaube, dass ich das einem gewissen Teil ein Buch schreiben werde, aber ich will es aus einer Energie heraus schreiben, die so fein ist und die so viel Energie hat, dass es mir leicht fällt, es zu tun. Und dann dieses, was du machst mit deinem Podcast, ich habe schon sehr lange dieses Thema From Pain to Purpose. Ich möchte gern, wenn ich älter bin, mit sehr spannenden Menschen sprechen, um ihre Geschichte aus dem Schmerz heraus in die Berufung zu erforschen. Das ist da und ich glaube auch mit sehr bekannten Leuten möchte ich sprechen. Sehr bekannten, die groß sind, wo man denkt, wow, das, was du vorher gesagt hast, man sieht immer nur, oh, nun hat es ein bisschen wehgetan und was, wow, und so, was war da? Was war der Weg? Das sind so Visionen, die ich habe und auf der Business-Ebene, auf der Kreationsebene. Ich möchte gerne auch an einem Ort mit teilhaben, wo Freundschaften sind, also ein physischer Ort, wo ich meine Arbeit geben darf, aber auch Freunde sind, also ich habe immer die Vision, dass ich sehr viel Geld verdienen kann mit Psychedelic Breath. Ich tue das jetzt schon. Und dann sowas mitfinanziere. Also einen physischen Ort, wo wir zusammenkommen, wo wir uns sehen mit allen unseren verschiedenen Reise- und Lebensstilen, um uns zu in der Frequenz zu halten, um uns zu lieben, um uns Freude miteinander zu teilen. Das ist so eine Vision, die relativ neu ist bei mir, wo ich das auch im Zusammenhang mit meinem Einkommen jetzt verstanden habe, dass Geld in so einen Kreislauf kann, der wunderschöne Dinge erschaffen kann. Und ich sehe mich irgendwie als Investorin in solche Orte hinein. Und das kam ganz neu in der Magie-Session von meinem Freund Ting, einer der größten Magier, den ich kenne. Der hat eine Magie-Session gemacht. Mhm. Und da haben wir so krasse Übungen gemacht und da kam das so.
Ich liebe das so sehr, dass du so groß denkst. Mhm. Ich habe immer gedacht, dass ich schon groß denke. Und ich höre dann immer so, oh, Anastasia, du bist schon so grenzenfrei los. Oder ich
sage mal,
ich sagte immer, nee, Grenzen sind da, aber die sind sehr gedehnt. Und das freut mich jetzt umso mehr zu hören, zu sehen, dass deine Grenzen auch ziemlich gedehnt sind. Also ja. Mein größten Respekt, Eva, weil ich weiß einfach, wie viel energetische Arbeit dahinter steckt. Und das finde ich richtig geil.
Ich finde es so schön.
Ich finde auch so richtig beseelt und schön. Ich möchte mich voll bei dir bedanken für das Gespräch. Ich habe noch viele Fragen an dich und gleichzeitig habe ich das Gefühl, wir sind schon so reich an allem und an Energie und Information. Ich werde viel heute Abend nachdenken und nachfühlen. Und ich danke dir für deine Arbeit und dein Sein und hör bloß nicht auf, so groß zu denken, echt.
Ich glaube, da mache ich mir keine Sorgen. Nee. Weil ich weiß, ich habe mich viel mit Visionsarbeit beschäftigt. Und es ist dieses, wenn mit eine Vision ist, der erste Schritt in Manifestation. Und sie muss so groß sein, dass sie uns aufgeregt macht, dass wir das Gefühl haben, hell yes, ich möchte das leben und ich möchte da auch reinwachsen. Und ich kann das jetzt schon.
Toll.
Und ich möchte dir danken für dieses unfassbar schöne Gespräch. Ich gebe oft, sag mal, Podcasts oder Interviews und ich habe selten oder fast nie so eine Tiefe erlebt, wie du bist. Danke, dass du das mit uns teilst und dass ich davon teil sein kann.
Danke, Eva. Und unsere Ahnen haben uns wahrscheinlich
zusammengeschubst.